Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Elternzeit in Japan. Das kann für Männer schon mal nach hinten losgehen, auch wenn es politisch gewollt ist. Es gibt Unternehmen, die sehen es nämlich gar nicht gerne, wenn Väter Elternzeit nehmen, berichtet dieser Mann.
Any sort of time away from your desk.
Jeder Moment, den du nicht am Schreibtisch verbringst, ist ein Fehler. Als Mann heiratest du deine Firma, nicht deine Familie.
You really marry your company, you don't marry your family.
Welche Folgen es hatte, dass dieser Mann in Japan Elternzeit genommen hat, das berichten wir in Wirtschaft am Mittag. Und wie viele Ladesäulen braucht das Land wirklich? Sind 1 Million zu viel, zu wenig oder gerade richtig für die E-Mobilität? Wir suchen Antworten darauf. Mein Name ist Sina Fröndrich, herzlich willkommen. Der weltgrößte Ölkonzern der Welt soll an die Börse. Saudi Aramco heißt das staatliche Unternehmen, das für Saudi-Arabien die wesentliche Geldquelle ist. Der Börsengang wurde seit langem erwartet und nun gibt es grünes Licht von der saudischen Börsenaufsicht. Einige rechnen mit einem Rekordbörsengang. Bevor wir das einordnen, Informationen von Björn Blaschke.
Ich verkünde hiermit Aramcos Absicht, an die saudi-arabische Börse zu gehen. Das erklärte Amin Al-Nasser, der Präsident des weltgrößten Energiekonzerns. Die Kapitalmarktbehörde des Königreiches Saudi-Arabien teilte daraufhin offiziell mit, sie sei entschlossen, den Antrag von Aramco für die Registrierung als Börsenunternehmen anzunehmen. Wann der Börsengang genau stattfindet, wurde noch nicht mitgeteilt. Der Termin bleibt erst einmal das Staatsgeheimnis, das der saudi-arabische Energieminister Abdulaziz bin Salman vor ein paar Tagen aus dem Zeitpunkt für den Börsengang machte. Er wird zur richtigen Zeit kommen, mit dem richtigen Ansatz und bestimmt mit der passenden Entscheidung. Und es wird eine saudi-arabische Entscheidung, genauer gesagt eine Entscheidung von Prinz Mohammed. Klar, denn Aramco gehört derzeit noch zu 100% der saudi-arabischen Königsfamilie und er bringt etwa 60% der Regierungseinnahmen Saudi-Arabiens. Und Kronprinz Mohammed, der Sohn von König Salman, gilt als tatsächliches Oberhaupt der Familie und als eigentlicher Herrscher über Saudi-Arabien. 2016 hatte der Kronprinz den Börsengang von Aramco angekündigt als Teil seiner Vision 2030. Mit der will er die saudi-arabische Wirtschaft umbauen. Sie ist heute noch fast vollständig abhängig vom Öl. Die erhofften Gewinne aus dem Aramco-Börsengang will Kronprinz Mohammed in andere Wirtschaftssektoren investieren, um so unabhängig vom Öl zu werden. Nach Kronprinz Mohammeds Plan soll die Aramco AG mit bis zu 2 Billionen Dollar bewertet werden. An der Börse verkaufen will er einen Anteil von 5%. Das soll 100 Milliarden Euro bringen. Die Hoffnung darauf sei übertrieben, sagen Experten. Auch Mamdouh Salameh dämpft den saudi-arabischen Optimismus. Salameh ist Spezialist für Ölwirtschaft, berät unter anderem die Weltbank und äußerte sich beim Nachrichtensender Al Jazeera. Es gibt Zurückhaltung bei den möglichen Aramco-Investoren. Sie sagen, bis wir keine unabhängige und internationale Prüfung der saudi-arabischen Reserven vorliegen haben, werden wir die erhofften Summen nicht investieren. Zumal die Ölpreise ohnehin gefallen sind, schon allein, weil die USA ihre Ölproduktion gesteigert haben. Außerdem hat der Angriff auf 2 Aramco-Anlagen im September zu Produktionsausfällen geführt und viele Investoren beunruhigt. Mit der Bekanntgabe, dass Aramco einen Börsengang machen wird, nimmt Kronprinz Mohammed möglicherweise eine geringere Bewertung von Aramco in Kauf. Wahrscheinlich hofft er, dass ein guter Börsenstart in Saudi-Arabien den Wert des Unternehmens wieder steigert, bevor die Aktien dann auch im Ausland angeboten werden. Nächsten Monat gibt es vielleicht mehr Klarheit. Es heißt aus eingeweihten Kreisen, Mitte Dezember sollen Aramco-Aktien erstmals in Saudi-Arabien gehandelt werden.
Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco will an die Börse mit Öl Geld verdienen. Wie gut kann das funktionieren? Das besprechen wir jetzt mit unserem Börsenreporter Viktor Goldgar in Frankfurt am Main. Der geplante Börsengang, ist das ein großes Thema bei Ihnen?
Oh ja, das ist ein Thema an der Börse. Es geht ja um das wohl profitabelste Unternehmen auf dem Globus, um einen Börsengang, der größte in der Geschichte werden könnte. Und das macht viele Experten natürlich schon seit Wochen ganz, ganz wuschelig. Ich will jetzt sprechen mit Eugen Weinberg, dem Ölexperten der Commerzbank. Herr Weinberg, Saudi-Arabien macht ja diesen Börsengang, um sich unabhängiger zu machen vom Öl. Dafür braucht man Geld, dafür sollen die Einnahmen da sein. Warum sollten jetzt Investoren ausgerechnet einer Ölfirma in diesem Zusammenhang Geld geben?
Insgesamt wirft dieser Börsengang mehr Fragen, als er Antworten liefert. ob jetzt der Zeitpunkt, auch der Börsenplatz. Und die Unabhängigkeit Saudi-Arabiens, das ist eigentlich relativ klar. Damit folgen sie auch dem Beispiel anderer Ölstaaten, wie beispielsweise Norwegen, die sich auch unabhängiger machen möchte langfristig und deswegen auch nicht in Ölunternehmen beispielsweise der Staatsfonds Norwegens investiert. Saudi-Arabien erhofft sich dadurch natürlich nicht nur volle Kassen, sondern auch mehr Zuversicht auch bei den Investoren und Kunden zu erzeugen. Ob der Zeitpunkt dafür der passende ist, wage ich momentan zu bezweifeln.
Welche Investoren geben jetzt einer Ölfirma, wo Öl ja immer mehr ins Gespräch kommt, und zwar negativ ins Gespräch kommt, Geld, und zwar richtig viel Geld?
Es gibt durchaus Investoren, das ist nicht nur eine Frage des Preises, sondern auch eine Frage der langfristigen Entscheidungen, denn viele Ölunternehmen sind natürlich auch günstig bewertet, die werfen auch hohe Dividenden aus. Ob es jetzt im Falle Saudi-Arabiens Saudi Aramco auch der Fall ist, wage ich momentan eher zu bezweifeln. Aber nichtsdestotrotz, die Beteiligung am Unternehmen mit den weltgrößten Ölreserven wäre natürlich eine schon lukrative Anlage, wenn man es jetzt, wie gesagt, zum passenden Zeitpunkt mit der passenden Anlagestrategie und auch mit der passenden Summe investiert. Momentan, wie gesagt, gibt es zu viele Unreimheiten und zu viele Fragen in Bezug auf diese neue Mission.
Eine dieser Ungereimtheiten ist ja auch die Frage, warum man jetzt ausgerechnet diesen Zeitpunkt wählt. Vor anderthalb Monaten, wir erinnern uns, gab es einen großen Drohnenangriff auf zwei Ölanlagen, ausgerechnet von Saudi Aramco. Und anderthalb Monate später zieht man das Ass aus dem Ärmel und sagt, wir machen jetzt einen Börsengang. Warum dieser Zeitpunkt?
Man kann darüber momentan nur spekulieren, warum man diesen Zeitpunkt gewählt hat. Ob man jetzt dadurch mehr Zuversicht bei den Investoren und bei den Kunden erzeugt, wage ich allerdings zu bezweifeln, denn die Region ist insgesamt in Unruhen gefangen. Die Ölpreise sind ja weit davon entfernt, was man sich eigentlich gewünscht hat, insbesondere bei der Bewertung, die man ja angepeilt hat. Deswegen, wie gesagt, glaube ich, dass das Anlegerinteresse außerhalb Saudi-Arabiens relativ gering sein wird. Bei dem heutigen Preis von knapp $60 pro Barrel Brent wäre die Bewertung meines Erachtens auch zu hoch.
Und warum dann dieser Zeitpunkt?
Ja, weil man ja beispielsweise auch sich nicht anderes zu helfen weiß. Wahrscheinlich ist es auch eine Art Verzweiflungsakt, wenn man jetzt diese Strategie 2030 eine Unabhängigkeit, eine höhere Unabhängigkeit von den Öleinnahmen wünscht. Da hat man einen strammen Zeitplan und man hat wahrscheinlich auch vor, in der Zukunft, in den kommenden Jahren, auch durchaus etwas zu unternehmen, um den Ölpreis zu unterstützen. Das würde auch dem Börsengang auch längerfristig helfen.
Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was heißt oder was hieße jetzt dieser Börsengang für den Ölpreis und für mein Benzin oder mein Heizöl?
Dass Saudi-Arabien wahrscheinlich in der Zukunft noch viel mehr unternehmen wird, um den Ölpreis zu stützen und sogar steigen zu lassen. Und da im Hinblick jetzt auf die bevorstehende OPEC-Sitzung in Wien, sollte man ja davon ausgehen, dass das Kürzungsabkommen zu freiwilligen Produktionskürzung nicht nur verlängert, sondern wahrscheinlich auch noch verschärft wird und Saudi-Arabien dabei den größten Anteil übernehmen wird. Das heißt also, dass die Preise auch längerfristig stabil bleiben.
Eugen Weinberg, der Rohstoffexperte der Commerzbank, ganz herzlichen Dank.
Herr Goldka, kommen wir vom Öl zum DAX. Der ist heute wieder über die Marke von 13.000 Punkten geklettert. Was sorgt denn für die gute Stimmung bei Ihnen?
Ja, der US-Handelsminister Wilbur Ross hat sich eingelassen und angedeutet, Strafzölle auf europäische Autos, auf die könnte man dann vielleicht doch verzichten. Denn die USA haben Gespräche mit Autobauern rund um den Globus geführt und die könnten sich wiederum vorstellen, in den USA kräftig zu investieren. Klar, das sind gute Nachrichten. Die Autoindustrie, eine der zentralen, wenn nicht die zentrale Industrie in Deutschland. Und das treibt den DAX über die 13.000-Punkte-Marke. Der DAX aktuell 1,3% im Plus bei 13.127 Punkten.
Ja, und die Autobranche steht natürlich auch im Fokus, weil im Kanzleramt ein weiteres Treffen ansteht heute Abend. Und in Zwickau hat VW die Elektroauto-Serienproduktion gestartet. VW setzt auf E-Mobilität inklusive eigener Batteriefertigung an anderen Standorten. Und dazu sagte VW-Chef Dies.
Nur wenn wir auch zukünftig die gesamte Wertschöpfungskette des Autos beherrschen, werden wir als Automobilstandort bestehen.
VW stellt also um. Wie sehr bewegt das die Autoaktien?
Ja, VW heute 2,3% im Plus. Alle Autohersteller ungefähr 2,3-2,5% im Plus. Also das wird eher eine Reaktion auf die Ankündigung des US-Handelsministers sein, als jetzt auf die konkreten Ankündigungen bei VW. Klar ist aber, VW ist natürlich der E-Führer in Deutschland. Sie setzen am stärksten auf E und sie profitieren natürlich auch am stärksten davon, wenn beispielsweise mehr Ladesäulen in der Landschaft rumstehen würden.
Die Quartalsbilanzsaison, die geht weiter, heute mit Siemens Healthineers und welchem Ergebnis?
Ja, das sieht richtig gut aus für den Börsenneuling. Der reine Gewinn des Medizintechnikherstellers ist im abgelaufenen Geschäftsjahr um 24% gestiegen. Das ist ordentlich und das sorgt auch für einen Schub an der Börse. Aktuell plus 7,8% bei Healthineers Papieren, zwischenzeitlich die Papiere auf Rekordhoch. Also da können sich die Anleger freuen.
Und der irische Billigflieger Ryanair, der steht eigentlich ganz gut da, aber das Flugverbot für die Boeing 737 MAX dämpft die Aussichten.
Ja, vor allem, wenn man weiß, dass Ryanair einer der größten Kunden für die Boeing-Flugzeuge 737 MAX ist. Also das ist wirklich ein heißes Thema für Ryanair, weil sie auch viele dieser Flugzeuge bestellt haben. Im Juli, da haben sie noch gesagt, na ja, im nächsten Sommer, da werden bestimmt schon 30 Stück davon fliegen. Jetzt muss man sagen, es werden vielleicht nur noch 20 sein oder auch gar keins. Und das wäre dann schon bitter, weil das würde natürlich das Wachstum von Ryanair deutlich bremsen.
Der Chef von McDonald's ist über eine Affäre gestolpert und muss gehen. Ist das nachvollziehbar aus Anlegersicht?
Ja, ganz schwierige Angelegenheit. Der jetzt ja ehemalige Chef war ein echter Börsenliebling, aber die Regeln sind eben so. Liebe im eigenen Haus ist nicht erlaubt, auch wenn sie offenbar einvernehmlich war. Seit MeToo schauen die Anleger immer genauer hin.
Ja, dann schauen wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
Ja, gute Nachrichten im Handelsstreit, da sind sichere Häfen kaum gefragt. Der Goldpreis verliert leicht auf 1.511,98 Dollar. Die Staatsanleihen, die Durchschnittsrendite steigt im Umkehrschluss auf minus 0,37% und der Euro nahezu unverändert bei 1.1166 zum Dollar.
Der Börsenbericht von Viktor Goldka aus Frankfurt am Main. Die Bundesregierung hat mal wieder ein Millionenziel ausgegeben. Sie möchte, dass im Jahr 2030 eine Million Ladestellen für E-Autos zur Verfügung stehen. Darüber wird am Abend im Kanzleramt gesprochen, unter anderem mit Managern der Autobranche. Die klatscht Beifall für die Ladepläne, doch die Energiewirtschaft, die bremst und wendet ein, vielfach werde zu Hause und gar nicht unterwegs geladen. Braucht es also gar nicht so viele Ladepunkte? Mischa Erhardt hat sich umgehört.
Zumindest eines ist klar. Automobilwirtschaft und Bundesregierung haben ein gemeinsames Interesse an der Elektromobilität. Denn für die politische Seite gilt es, Klimaziele zu erreichen. Die Autobauer müssen CO2-Grenzwerte für ihre Flotten einhalten. Eine Million Ladepunkte sollen beides ermöglichen und zum sogenannten Hochlauf der Elektromobilität führen.
Eine Million Ladepunkte klingen ambitioniert, aber das ist absolut notwendig. Wir reden im Jahr 2030 in einer Größenordnung 7 bis 10 Millionen Elektrofahrzeuge. Das sind eine Million Ladestationspunkte nicht zu wenig. Also ambitioniert, aber durchaus machbar aus meiner Sicht.
Sagt Stefan Bratzel, Autoexperte an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Eine Million Ladepunkte seien also realistisch und notwendig. Denn erst wenn Verbraucher die Aussicht haben, mit Elektroautos ohne allzu lange Wartezeiten zu Hause oder auf der Langstrecke fahren zu können, kann sich Elektromobilität in der erforderlichen Masse durchsetzen. Das meint auch Barbara Lenz, Leiterin des Institutes für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin.
Ich halte von daher jetzt diese Strategie für richtig, nicht nur jetzt auf die öffentliche Ladeinfrastruktur zu gucken, sondern auch das zu fördern, was beispielsweise bei den Arbeitgebern an Ladeinfrastruktur vorgehalten werden kann, im privaten Bereich, auch in einem Bereich wie Einkaufen. Ich glaube, das ist die richtige Strategie, um diesen Ladepunktbedarf zu entschärfen.
Dazu müssten von politischer Seite die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, sodass beispielsweise in Städten und Mehrparteienhäusern nicht eine Partei den Bau einer Elektroladestation verhindern kann. Stefan Bratzel nennt noch ein weiteres Beispiel.
Es ist ja so, dass etwa das Fremdparken von Parkflächen ein Riesenproblem ist. Diese Ladesäulen werden blockiert durch Verbrennerfahrzeuge und die Strafen dafür sind lächerlich, kostet 10 Euro, also teilweise günstiger, als wenn man ins Parkhaus geht. Hier müssen neue Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das Gleiche gilt eben auch für Wohneigentum. Auch hier muss es die Möglichkeit geben, dass schnell Ladesäulen errichtet werden.
Auch die Autofirmen haben natürlich ein hohes Interesse an ausreichend Ladestationen, wenn sie ihre neuen elektrobetriebenen Modelle in größerem Stil verkaufen wollen. Deswegen haben sich auch Firmen wie BMW, Daimler, Ford, Volkswagen und neuerdings auch Hyundai im gemeinsamen Unternehmen IONITY zusammengeschlossen. Ziel ist es, bis Ende 2020 an 400 Standorten Superschnellladesäulen zu installieren, um die Stromer auch auf die Langstrecke zu bringen, ähnlich wie der amerikanische Elektroautopionier Tesla es vorgemacht hat. Und auch bei Tankstellenbetreibern gibt es Überlegungen, Stromzapfsäulen einzuführen. Es dürfte also ein Bündel von Maßnahmen notwendig sein, um die E-Mobilität in den kommenden Jahren zum Durchbruch zu bringen und das Ziel von 1 Million Ladepunkten zu erreichen.
Der Bericht von Mischa Erhardt war das. Es sind noch immer vor allem Frauen, die zu Hause bleiben, wenn es Nachwuchs gibt. Und wenn in Deutschland Väter auch Elternzeit nehmen, dann sind es eher die obligatorischen 2 Monate. Mehr ist noch immer die Ausnahme, aber immerhin langsam ändert sich etwas. Und die Sorgearbeit in den ersten Lebensmonaten des Kindes wird ein wenig gerechter aufgeteilt. Eine Hürde, wie reagiert wohl der Chef oder die Chefin, wenn ein Mann Elternzeit nimmt? Dass das zum Problem werden kann, das hat Udo Schmidt in Japan beobachtet. Auch dort wollen Väter Elternzeit nehmen und es steht ihnen auch zu. Doch einige Unternehmen machen es den Männern anscheinend schwer. Wer es wagt, Elternzeit zu nehmen, der kann schon mal gekündigt werden.
Kazuki Hagura sitzt an einem kleinen Tisch in der Kanzlei seines Anwalts und wirkt sowas von unglücklich. Er trägt noch Sportkleidung, eine Trainingsjacke, aber mit Sport, sagt der 38-Jährige, habe er nun nichts mehr zu tun. Sein Arbeitgeber, der Sportartikelhersteller ASICS, hat ihn auf die stille Treppe verbannt. Er muss jetzt die Arbeitsregeln der Firma vom Japanischen ins Englische übertragen, obwohl seine Englischkenntnisse eher bescheiden sind. Das ist reine Schikane. Meine fachliche Qualifikation wird missachtet. Ich gehöre zu keiner Abteilung, ich habe keine Kollegen, keinen Chef, ich bin von allem abgeschnitten. ASICS wartet darauf, dass Kazuki Hagura hinschmeißt, weil er die sinnlose Einsamkeit in seinem Büro nicht mehr aushält. Sein Vergehen? Der junge, moderne Mann hatte es 2-mal gewagt, in Elternzeit zu gehen. Das japanische Recht fördert Elternzeit für Väter, die Unternehmen tun das in der Regel nicht. Jetzt klagt Kazuki Hagura auf Schadenersatz und auf Rückgabe seiner früheren Position. Sein Anwalt Naoto Sasayama weiß, dass sein Klient nur einer von vielen ist, die in Japan mit der traditionellen Arbeitskultur kämpfen. Es herrscht noch der Gedanke vor, dass Männer draußen in der Welt zu sein haben, um Geld zu verdienen und sich nicht um die Kinder kümmern müssen. Und viele Männer haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie es doch tun, weil ihre Kollegen weiterarbeiten. Der Arbeitnehmer, der in Elternzeit geht, darf nicht benachteiligt werden, sagt das Gesetz. Ihm steht Elternzeit von mindestens 1 Jahr zu. Die Realität ist anders.
Twinkle, twinkle, little star, how I
Glenn Wood, 49-jähriger Kanadier, der seit 30 Jahren in Japan lebt, hat Ähnliches erlebt, als er für seinen fröhlichen Sohn Alexander in Elternzeit ging. Der erfolgreiche Broker wurde von Mitsubishi Morgan Stanley gleich rausgeschmissen. 2015, als mein Sohn geboren wurde, habe ich Elternzeit beantragt, die abgelehnt wurde. Da mein Sohn aber sehr krank war, habe ich mir trotzdem freigenommen. Seitdem kämpfe ich mit meiner Firma. Es ist Zeit für Veränderungen. Frauen und Männer haben das Recht, Kinder zu haben und trotzdem ihre Karrieren fortzusetzen.
Young men and women have a right to have children and continue their careers. That's the bottom line.
Die traditionelle Arbeitskultur und das moderne Recht passen nicht zusammen, sagt Wood.
Any sort of time away from your desk.
Jeder Moment, den du nicht am Schreibtisch verbringst, ist ein Fehler. Als Mann heiratest du deine Firma, nicht deine Familie.
Especially in the case of men, you really marry your company, you don't marry your family.
Mit dem Job verheiratet oder mit der Familie, dieser japanische Vater weiß, wo er hingehört, doch sein Unternehmen sah das etwas anders. Männer, die sich um ihre Kinder kümmern, die in Teilzeit arbeiten, beruflich zurückstecken, das ist noch immer eher die Ausnahme und so übernehmen vor allem Frauen die häusliche Sorgearbeit und arbeiten oft auch Teilzeit. Und das ist nur ein Grund dafür, warum es hierzulande eine Lohnlücke zwischen den Geschlechtern gibt. Und die ist größer als im EU-Schnitt. Zum Tag der Lohngerechtigkeit in der EU schauen wir uns an, wo andere Länder stehen. Peter Kapern mit einem Überblick.
Wer hätte das gedacht? Innerhalb der EU kommt kein anderes Land der Einhaltung des Grundsatzes gleicher Lohn für gleiche Arbeit so nahe wie Rumänien. Und diese Diskrepanz ist in allen EU-Mitgliedstaaten vorhanden, wenn auch in sehr unterschiedlichem Umfang. Am geringsten fällt sie, wie gesagt, in Rumänien aus, wo Frauen nach den Berechnungsmethoden der EU für identische Arbeit 5,2% weniger verdienen als Männer. In Estland ist die Differenz mit 25,3% am größten. In Deutschland werden Frauen dieser Statistik zufolge um 21,5% schlechter bezahlt als Männer, Platz 3 in der Statistik. Außer Acht lassen diese Daten allerdings die Tatsache, dass die Bezahlung in Rumänien für Frauen und Männer gleichermaßen so schlecht ist, dass sie zu Hunderttausenden ihr Heimatland verlassen. EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans erinnerte daran, dass der Grundsatz gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit bereits vor 60 Jahren in die europäischen Verträge aufgenommen worden sei. Deshalb sei es inakzeptabel, dass Frauen im EU-Durchschnitt noch immer 16% weniger verdienen als Männer. Die Angleichung der Bezahlung müsse schneller gehen, so Timmermans. Der heutige Tag der Lohngleichheit ist jener Tag, von dem an Europas Frauen rechnerisch betrachtet im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen für ihre Erwerbsarbeit nicht mehr bezahlt werden.
Aus Brüssel war das Peter Kapern. Der staatliche saudi-arabische Ölkonzern Aramco soll an die Börse gebracht werden. Wir haben dazu schon eine Einordnung gehört und wir blicken darauf jetzt noch einmal in der Wirtschaftspresseschau. Angesichts der aktuellen Rekordstände wichtiger Aktienindizes sei das ein guter Zeitpunkt, finden die Kommentatoren.
Allerdings schränkt die Frankfurter Allgemeine Zeitung ein, Anleger sollten sich fragen, wie zukunftsträchtig das Ölgeschäft ist. Schließlich will der saudische Kronprinz nur deshalb seine Kronjuwelen verkaufen, weil er Geld für ein gigantisches Infrastrukturprojekt zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aqaba braucht. Dort sollen sich Unternehmen aus anderen Branchen wie Energie, Wasser und Biotechnik ansiedeln. An die Börse kommt jetzt die alte saudische Wirtschaft, die womöglich bald ausgedient hat. Ähnlich argumentiert die Tageszeitung Taz aus Berlin. Wie weit ist die Welt von echtem Klimaschutz entfernt? Der Börsengang von Saudi Aramco wird eine Orientierung geben. Während Investoren aus Europa und den USA aus Klimagründen allmählich nicht mehr in Öl und Gas investieren, glaubt der Rest unverdrossen an den Wert der fossilen Rohstoffe. Dabei steckt das Land den Erlös des Börsengangs in seinen Staatsfonds und damit in erneuerbare Energien. Der Kronprinz weiß, dass seine Ölquellen bald weniger wert sind. Auf wenig Gegenliebe stößt der Plan von Gesundheitsminister Spahn, die Behandlungsdaten von Millionen deutschen Krankenversicherten für Forschungszwecke freizugeben. Die Volksstimme aus Magdeburg nennt das ein Unding. Der Nutzen des angedachten Datenpools soll dabei gar nicht in Frage gestellt werden. Patienteninformationen könnten langfristig helfen, Vorsorge und Behandlungen zu optimieren. Aber trotzdem ist es notwendig, zunächst die Datenschutzfrage zu klären. Denn der Staat erhielte mit der Freigabe auf einem weiteren Feld umfangreiche Informationen zu jedem Bürger, Missbrauch nicht ausgeschlossen. In Zeiten regelmäßiger Datenleak-Skandale wäre mehr Taktgefühl angebracht. Die Neue Osnabrücker Zeitung kritisiert das Verfahren als einer rechtsstaatlichen Demokratie unwürdig. Es braucht eine Widerspruchsmöglichkeit. Und es müssen Zweifel am Datenschutz ausgeräumt werden. Der Minister will die Gesundheitsdaten zwar anonymisieren lassen, doch gibt es Experten zufolge Möglichkeiten, daraus wieder persönlich zuzuordnende Informationen zu machen. Der Gesetzgeber sollte mehr Respekt vor den Menschen und ihren Selbstbestimmungsrechten zeigen. Ansonsten droht ein weiterer massiver Vertrauensverlust in die Politik.
Und das war die Wirtschaftspresseschau. Seit einem Jahr gibt es Schwarz-Orange in Bayern. Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen CSU und Freien Wählern? Das analysieren wir gleich in Deutschland heute 10:10. Damit endet Wirtschaft am Mittag. Mehr von uns gibt es um 17.05 Uhr in Wirtschaft und Gesellschaft. Dann auch mehr zum angekündigten Streik der Gewerkschaft UFO bei der Lufthansa am Donnerstag und am Freitag. Das wird gerade gemeldet. Mein Name ist Sina Fründrich und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.